Es ist ja aber so, dass ja mittlerweile die Weltspitze in allen Bereichen so eng zusammengerückt ist, dass man dann natürlich wahrscheinlich ein gutes oder solides Ergebnis machen kann, weil der Kopf stimmt und die Motivation und die Fitness. Aber ich glaube halt, mittlerweile muss alles halt zusammenkommen. Und deswegen bin ich eigentlich eher positiv, dass ich dann in dieser Hinsicht mal andere Wege gehe, ne? Also einfach dann sagen, okay, das ist alles super, der Hubraum ist da, was wir jetzt auch besprochen haben. Aber so wie du jetzt sagst, das Fahrwerk muss eingefahren werden.
Aloha Kalle, mit positiver Stimmung, zumindest restpositiv, sende ich mal herzliche Grüße nach Leipzig, wo ich den Markus Herbst vor mir habe. Du siehst fitter aus, als ich mich fühle.
Das kann sein, aber auch wie letzte Woche vielleicht die Hörer gehört haben, hat es mich auch ein bisschen erwischt und ich musste ja etwas rausnehmen. Keine Ahnung, wahrscheinlich haben wir beide in unseren Leistungsdiagnostiken ein bisschen zu sehr an die Tasten gehauen. Und bei mir war es nicht das böse Wort mit C wie bei dir. Es war nur eine Erkältung, aber die hat sich schon auch ein bisschen gezogen. Aber mittlerweile bin ich wieder auf einem richtig guten Weg, gut im Modus und ja, jetzt kann es wieder weitergehen.
Weißt du, Kalle, was der Unterschied ist? Ich habe fast 2 Wochen nicht trainiert und deine Erkältung sieht man auf Strava nicht, außer in deinen Kommentaren.
Na, 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 na. Also,
weiter trainiert hast du trotzdem.
Ja, aber mit viel niedriger Intensität und versuche den Puls halt immer niedrig zu lassen und ich bin auch 3 Tage nicht geschwommen.
Da ist die Schwimmform aber jetzt zur Sau für 2022.
Naja, das nicht ganz, aber ich habe schon, also war schon ein bisschen, wenn du guckst, seit ich zur Erde wiederkam, das war immer nur ein Abwärtstrend, ne, von Kilometern. Von 27 bin ich dann in meiner Erkältungswoche auf 15 in der Woche gewesen. Das war schon ja schwer zu verkraften, aber wie gesagt, Schwimmen, muss man halt sagen, ist, glaube ich, dann immer das Anspruchsvollste fürs Immunsystem und da muss man echt aufpassen und da nicht dann immer noch in das Wasser und so weiter, weil das knockt dich dann halt richtig aus.
Alright, also bevor wir jetzt mal hier ans Eingemachte gehen, hier in Sachen Leistungsdiagnostik etc., brauchen wir erstmal einen Tipp in der Praxis, ja. Nun habe ich ja dieses Corona-Zeug mir eingefangen und habe das jetzt quasi im 11. Tag seit dem ersten, also im Prinzip formal bin ich aus der Quarantäne raus. Aber was muss man jetzt beachten? Du sagtest gerade, Schwimmen ist das Härteste fürs Immunsystem. Ich selber habe mir gesagt, wenn ich locker aufs Radl gehe, dann runter mit der Herzfrequenz und habe mir so ein Limit gesetzt am wirklich untersten aller Limits. Also ich bin die erste Radsession mit einem Durchschnittspuls von 99 gefahren. Aber es war schön, sich mal wieder zu bewegen. Dennoch, nach der Erkältung, was ist zu beachten? Was sind denn so die wichtigsten Dinge aus deiner Sicht?
Ja, also ich denke halt zum Beispiel, dass man ja wirklich gucken muss, dass das GR halt wirklich tief bleibt, so wie du halt sagst. Und dann, wenn man dann sich wieder gut fühlt, dann kann man auch wieder so in den normalen Grundlagenbereich trainieren, aber auch mit hochintensiven Sachen, wo VO2 Max dann ist, wo es halt richtig hoch geht. Ja, da würde ich halt schon warten, bis sich alles halt wieder stabilisiert hat. Und da muss man ehrlich sagen, das dauert dann wahrscheinlich schon nicht nur eine Woche, sondern ist schon 10, 12 Tage, wenn man echt viel gemacht hat. Und ist interessant, was du sagst mit Corona. Also ich weiß jetzt nicht, wie sich das anfühlt, aber auch jetzt, wenn man Dubai verfolgt hat, ein Peter Hemmerich oder auch ein Paul Rudmann, die waren irgendwie auch wahrscheinlich krank oder haben es im Nachhinein gesagt und wollten es versuchen. Und sind natürlich dann schon mit einem guten Gefühl an die Startlinie gekommen. Aber so gut waren sie dann halt doch nicht, so dass es halt noch Nachwirkungen hatte. Und ich glaube halt einfach, dass da halt wirklich ruhig beginnen ist wichtig. Und vor allen Dingen in den Intensitäten dann auch nochmal kontrollieren. Also ich glaube zum Beispiel und habe auch das Gefühl jetzt, sag ich mal, bei mir mit der neuen Erkältung, dass dieser ein bisschen erhöhte Puls, der ist im BGA dann schon wieder normal. Aber wenn es dann in intensiven Bereichen geht, da schwingt das halt noch so ein bisschen nach, ne? Und da denke ich, ist es schon wichtig, dann vielleicht auch mal ein kleines Stück noch zurückzufahren von dem, was man eigentlich möchte.
Und daran anschließend, insbesondere nach Corona wird gesagt, hohe Intensitäten lange aussetzen. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, mindestens eine Woche gehe ich nicht in irgendwelche VO2-Max-Bereiche. Also da muss man wahrscheinlich sehr, sehr diszipliniert sein. Fällt mir natürlich manchmal schwer. Aber diesmal halte ich es auch wirklich durch, weil das ist kein Spaß. Ja, in Sachen Stichwort Herzmuskel. Da hat man schon einiges an Veröffentlichungen gelesen. Ist alles schwer nachprüfbar, aber da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Und Schwimmen hast du ja eben schon gesagt. Es ist halt das, was fürs Immunsystem am härtesten ist. Das würde ich auch noch locker eine Woche weglassen, einfach aus Sicherheitsgründen, damit man nicht gleich wieder irgendwie zurückfällt und die ganze Nummer von vorne anfängt.
Ne? Ja klar, da bist du halt quasi wie in so einem Bazillen-Mutterschiff, ne? Und wenn dein Immunsystem da halt so ein bisschen offen ist, die ganzen Leute in einem Schwimmbad, das Wasser und die Kälte, das ist halt eigentlich vorprogrammiert halt, ne?
Ja, muss man die Nerven behalten. Was besonders bitter ist, ist, dass ich schon, bevor ich mir das Ding eingefangen habe, aus organisatorischen Gründen eine Woche nicht schwimmen war. Dann gehen jetzt knapp 2 Wochen gehen jetzt drauf fürs Kranksein und dann noch eine Woche Sicherheit. Das heißt, ich war dann einen Monat nicht schwimmen. Wäre für dich eine Katastrophe. Also ich glaube, ich kann das dann wieder neu aufbauen. So what? Ja, aber für einen Profi wäre ein Monat nicht schwimmen, wäre doch eigentlich wie ein Beinbruch, ein Armbruch.
Ja, aber das ist auch mental. Also man muss jetzt sagen, klar ist das alles nicht cool und ich denke auch, dass ist nicht geil und man ist dann auch nicht so mega fit und da hast du schon recht, aber Corona hat uns ja eins gelehrt, dass auch ein Monat Schwimmen zu überleben ist und dass man nach 6, 8 Wochen guten Training, wenn man gut Rad fährt, gut läuft, auch im Schwimmen wieder ein gutes Niveau erreicht. Das ist dann vielleicht nicht top, top, top Niveau, aber so 95% bekommt man schon auch in 8 Wochen hin und ja, deswegen ist da dann manchmal ein bisschen weniger halt wirklich mehr, auch wenn man das irgendwie schwer, sag mal, einsehen möchte.
Ja, also ihr habt ja letzte Woche im, ich nenne es mal, Vertretungspodcast schon angestimmt. Ich lasse quasi die Mitbewerber um die regionalen goldenen Ananasfrüchte mal wieder ein bisschen rankommen oder vorbeiziehen, weil ich war eigentlich ziemlich gut drauf. Ja, und jetzt sorgen wir mal wieder so ein bisschen für ein Reset und bauen nochmal neu auf und dann schauen wir mal, wo es hingeht. Ist halt so, kann man nicht ändern. Mach mal einen Haken dran. Viel erfreulicher ist, dass wir beide die Gelegenheit hatten, eine Leistungsdiagnostik zu machen und wir haben Zahlen, Daten, Fakten, die wir jetzt ja schon zigmal angekündigt haben, aber heute ist es soweit. Wir können die Hosen runterlassen. Erstmal erzähl mal, wie das ganze Ding gelaufen ist bei dir und welches Testprotokoll stand denn an?
Okay, also wir fangen mit Diagnostik an. Danach müssen wir noch den Nachtrag machen von der Bahn. Aber legen wir erstmal da los. Also.
Oh, Mann, das hätte ich beinahe vergessen. Du hast ja recht. Das ist ja auch noch. Genau. Du bist ja auch noch getuned.
Also quasi Diagnostik war am ersten Tag. Ja, erstmal die Möglichkeit ganz gut, dass ich das in in Eisleben machen konnte. Bei Ben Rätsel und da konnte quasi Daniel sich so ein bisschen einbringen mit ins Stressprotokoll und das erste war einfach einen Stufentest, also im Laufen und da haben wir einfach 5 Minuten Stufen gemacht bei 1% Steigerung und dann halt immer, boah, genau kann ich jetzt nicht sagen, wo wir angefangen haben, aber am Ende sind wir irgendwie 3:11 oder so gelaufen auf dem Kilometer und dann halt immer 5 Minuten Stufen, 30 Sekunden Pause für Laktatabnahme und dann ging es wieder weiter. Und am Ende waren das so, ich glaube, 5 Stufen oder 6 Stufen, 30 Minuten. Und danach dann eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde Pause. Und dann ging es in VO2-Max-Test und der war wie folgt gestartet. Wir haben die Geschwindigkeit bis 18,2 km/h gesteigert. Über, ich glaube, 6 Minuten hin. Und also immer alle, jede Minute schneller und dann hatten wir halt 6 Minuten und ab der 6. Minute, wo wir dann halt 18,2 hatten, was dann so 3,18, 3,19 ist auf dem Kilometer, haben wir jede Minute die Prozentzahl oder Steigung erhöht, so dass ich halt am Ende bei 5% Steigung war und quasi 18,2 km/h. Mhm. Das waren dann roundabout, genau, es waren dann ungefähr 10 Minuten.
Ich habe jetzt nichts dazu gesagt, weil wir haben ein leichtes Delay drin. Sorry dafür, aber ist ja schon mal interessant. Da ging es jetzt quasi nicht wirklich um den Speed, im ersten Teil des Tests, das sieht so aus, als ob es darum ging, deine Schwellengeschwindigkeit zu ermitteln. Ja, anhand Spiro hat es da auch mit drauf, Atemgasanalyse.
Genau, und da ist halt was richtig Interessantes. Ja. Komme ich später noch drauf zu, auf die Auswertung. Aber ich hatte halt an dem Tag relativ hohe Laktatwerte und auch Pulswerte. Und da meinte mein Trainer schon so auf der Rückfahrt, das erscheint ihnen alles ein bisschen so, nicht, dass das Messverfahren falsch war, das war alles perfekt und gut organisiert, aber die Woche vorher bei dem Bahntest in Büttgen und die ganze Reiserei, das setzt dem Körper ja auch zu. Und dann stand ich ja auch nochmal im Stau bis nachts um 2. Und irgendwie, ja, also ich konnte gute Leistung erreichen, aber ich habe auch im GA gesehen, dass der Puls irgendwie relativ hoch war. Und schon die letzten 4-5 Tage vor dem Test. Und dann war halt quasi das Laktat und der Puls hoch, aber meine Sauerstoffaufnahme prozentual zu meiner VO2 Max war halt eigentlich relativ niedrig. Und da musste man dann quasi einfach jetzt im Nachhinein das ins Verhältnis setzen, wo dann halt wirklich die Schwelle liegt und nicht nur nach dem Laktat gehen. Weil wenn wir aktuell nach dem Laktat gehen, würde die viel tiefer sein. Aber ich war quasi bei 3,25 oder 3,26 nur bei 80% oder 82% meiner Kapazität. Und da war mein Laktat aber eigentlich schon so, dass es über der Schwelle ist. Und das ist ganz interessant zu sehen, wie der Körper auf Stress, Reiserei und alles halt reagiert. Und dass sich das dann halt sofort in der Herzfrequenz oder auch im Laktat widerspiegelt.
In der Erinnerung, wie viele Tage nach der Leistungsdiagnostik hattest du den Infekt?
Direkt danach. Also vielleicht war er auch schon drin. Am Mittwoch habe ich meinen letzten Radtest gemacht und Mittwochabend war ich krank.
Wollte ich dann darauf hinaus, weil wir wissen ja, ein leichter Infekt verwirrt natürlich auch die Herzfrequenz grundsätzlich. Inwiefern sich das auf Laktatbildung auswirken kann, habe ich ehrlich gesagt keinen Plan. Aber das ist natürlich möglich, dass es damit reinkommt. Aber erzähl mal weiter. Das war jetzt quasi der erste Testtag im Laufen. Also den langstufigen Test, um quasi eine Schwelle zu ermitteln mit 5-Minuten-Stufen und einer Steigerungsrate. Und dann danach, wie viel Pause hattest du dazwischen bis zu dem Ausbelastungstest?
Ungefähr eine Stunde. Und
ungefähr eine Stunde, ja.
Ja, genau.
Und dann der mit den kurzen Stufen, der dann quasi auf eine hohe Geschwindigkeit und danach wurde mit Steigung noch der Wirkungsgrad quasi gesteigert, ne? Dass du dann bis zur Ausbelastung kommst. Wie ist es so in der allerletzten Stufe? Wie bist du dann so, wie man es aus manchen Videos kennt, hingst du dann im Geschirr und bist zusammengebrochen oder konntest du noch zur Seite treten, entspannt und sagen, bis hier und nicht weiter?
Wir haben das halt gemacht, dass ich noch bis zu der Stufe laufen konnte und dann entscheiden könnte. Aber ich muss im Nachhinein sagen, tendenziell, deswegen auch Skilangläufer haben eine relativ hohe VO2 Max. Ich habe den gleichen oder den annähernd ähnlichen Wert vom Gesamtvolumen und VO2 Max sowohl im Radtest als auch im Lauftest erreicht. Aber tendenziell ist Lauf immer ein Stückchen höher. Also ist die Frage, ob da nicht sogar noch ein Stück mehr gegangen wäre. Ist jetzt schwer zu beantworten. Ich war schon gut am Limit und war auch echt fertig. Aber im Nachhinein sage ich, das nächste Mal laufe ich die Stufe auf alle Fälle durch.
Okay, so, dann lass die Katze aus dem Sack. Was kamen da für Werte raus? In Zahlen.
Ja, das ist nämlich genau, wo wir auch ein bisschen aufpassen müssen, wenn wir uns die ganzen Werte von irgendwo angucken und da steht irgendwo eine 90 oder 95. So hoch bin ich nicht. Ist ja auch immer abhängig vom Gewicht. Das ist, denke ich, ja auch nicht ganz unentscheidend. Also ich kann nur so viel sagen. Ich habe über 10 Sekunden gemittelt 5,95 bis 6,05 Liter und bei einem Körpergewicht von knapp unter 75, manchmal auch 74, geht das in Richtung 80 bis 81. Das hängt halt einfach immer davon ab, vom Körpergewicht. Aber was halt interessant zu sehen war, ist halt, dass in den letzten, also ob das jetzt wirklich nur dieses Jahr passiert ist oder über einen langen Zeitraum, ist es halt einfach, dass bei der letzten Diagnostik stand dort halt eine 5,65 und das sind jetzt fast 0,4 Milliliter mehr. Nee, nicht, ja doch, nicht 0,4 Liter mehr und dass da halt richtig was passiert ist.
Und das in deinem biblischen Alter.
Genau, das war auch die Diskussion, wo ich mit meinem Trainer gesprochen habe und meinte so, naja, es heißt ja immer VO2 Max entwickelt man nicht mehr im Alter und so weiter. Und da hat er halt aber gesagt, naja, das muss ihm erstmal jemand zeigen. Und weil wenn man das halt trainiert und antriggert, warum soll sich das nicht entwickeln? Und ja, da ist halt eigentlich gut was passiert. Und was halt interessant war, das hat er mir erst im Nachhinein gesagt, als er damals die Leistungsdiagnostik vor 2,5 Jahren gesehen hat, meinte er so, okay, mit der VO2 Max, da kann man was erreichen. Und das ist auch erstmal okay und eine solide Basis. Aber die Stellschraube muss auf alle Fälle gedreht werden, weil das sonst halt für die Weltspitze nicht ausreicht und wir einfach mehr Hubraum brauchen.
So, Word. Und den Hubraum, den haben wir jetzt erreicht mit 81 Millimol je Kilogramm und Liter Blut, glaube ich, wird das angegeben. Würde ich sagen, willkommen in der Weltspitze, das ist auf jeden Fall konkurrenzfähig. Ja, und wenn dann es heißt, irgend so ein Christian aus Norwegen, der hätte vielleicht 84 oder 87, dann sind das auch erstmal nur Zahlen.
Naja, da
muss man aber einordnen.
Genau.
Auf der anderen Seite hört man von einem Jan Frodeno, dass er keine 80 hat.
Genau.
Das ist doch vielleicht gar nicht unbedingt immer erforderlich.
Nee, ist auch nicht immer erforderlich, aber was halt wichtig ist, also ich habe das ja vorher auch alles nicht gewusst, es gibt auch in meiner Laufdiagnostik ein Fragment von einer Sekunde oder einer halben Sekunde, wo ich mal 8 Liter einatme. Ne? Mit diesen 8 Litern wäre ich wahrscheinlich bei einer 93 oder 94. Aber die Frage ist immer, wie lange wird der Zeitraum bemessen, wo man die VO2 Max misst? Ne? Also das ist immer alles cool, wenn wir das alles online sehen und die Zahlen. Aber da müssen wir halt schon auch schauen, wenn jetzt quasi die Diagnostik stattfindet, ob wir einfach nur in der Skala einen Peak nehmen oder ob wir wirklich auch über 10 oder 15 Sekunden in der Ausbelastung das Mittel nehmen, was eingeatmet wird.
Ja, ich glaube, mich zu erinnern, da war das schon gemittelt über eine bestimmte Länge, wenn nicht sogar über die gesamte Stufenlänge. Aber da wage ich mich ein bisschen aus dem Fenster. Es war auf jeden Fall kein Peak.
Okay.
Weil es ist klar, dass es immer so eine Peak-Aufzeichnung gibt, wenn man jetzt so Spiro macht. Ist logisch, dass das gemittelt sein muss, damit du quasi einen validen Wert aussagen kannst. Sag noch mal was zum Laktat. Du sagtest eingangs relativ hoch gewesen. Was heißt denn relativ hoch? Hat man das in der Ausbelastung gemessen?
Beim Laufen, ja, da war ich dann halt bei 8 irgendwas, bei 8,5. Aber ich bin früh morgens schon. Ich habe halt früh morgens etwas zu viel Zucker gegessen. Da gehen wir jetzt auch noch drauf ein. Und war halt, bin dort angekommen und hatte halt einfach bei Ruhelaktat schon 1,5. Ja, das ist erstmal ein stattlicher Wert, ne?
Ja, das ist normalerweise zu viel. Ich habe gelernt, so wurde es mir empfohlen, vor der Leistungsdiagnostik tatsächlich auf so eine zuckerhaltigen Getränke oder ein Gel oder so, was man eigentlich vor dem Wettkampf so routinemäßig noch so reinballert. Das sollte man vor der Diagnostik nicht machen, 3 Stunden vorab die letzte Mahlzeit einnehmen, damit eben genau dieser Laktateffekt in der Diagnostik nicht entsteht. Ne? Also das, wichtig ist, dass man es weiß und dass man es dann einbeziehen kann, aber lass uns mal das Ernährungsthema noch ganz kurz zurückstellen und erstmal über deinen zweiten Tag noch sprechen. Da war ja der Radtest. So, wie lief der?
Genau, das war halt früh auch ein ganz normaler Stufentest. Jetzt bin ich am Überlegen, ich glaube, es waren 3-Minuten-Stufen und alle 3 Minuten 30 Watt mehr.
Okay.
Genau. Und dann halt einfach zu gucken, wo halt dann das Laktat steht, dann eine Stunde Pause und danach halt eine Rampentest. Und also vor der Rampe 2 Minuten bei 330 Watt einfahren und dann war es irgendwie so, alle halbe Minute 25 Watt mehr, aber quasi es wurde die ganze Zeit hochgesteigert, also nicht 330 und dann irgendwie mit abrupt 25 Watt mehr, sondern permanent konstant immer hoch.
Bei wie viel angefangen? Also das war ja das Einfahren des 330 Watt. sagst du?
Nee, das war, damit haben wir angefangen, also das war einfach 2 Minuten, um das System halt hochzufahren und dann direkt aus der Sache rein in der Rampe.
Ah, okay. Also man fängt quasi schon so fast Richtung Schwelle an mit dem, okay, das haben die bei mir anders gemacht. Okay. Wie hoch bist du gekommen in der Ausbelastung mit den 25 Wattstufen? Was war das Höchste?
An Watt oder an was willst du wissen?
Ja, die letzte Stufe. Wie viel Watt?
Naja, das ist ja keine Stufe. Ich kann dir ja nur den Moment sagen, der, wann ich Abbruch hatte. Weil, also ja, das ist ja, genau, es waren irgendwie so 515 oder sowas.
Ja. Alright. Und dieser Test diente dann dazu, die VO2 Max auf dem Rad zu bestimmen.
Richtig.
Die dann in einem ähnlichen Bereich wie beim Laufen, sagtest du. Das ist schon krass. Normalerweise ist ja beim Laufen den Tacken höher, ne?
Genau. Und das ist halt dann, ja, ist die Frage, woher, also wie das kommt oder warum, weil das ist halt dann schon interessant, dass das halt, also es spricht halt fürs gute Radfahren, dass ich mich halt da definitiv ausbelasten kann und dass ich beim Laufen halt dann vielleicht noch die ein oder andere Reserve habe.
Ja, also diese Sauerstoffaufnahmekapazität ist ja im Wesentlichen limitiert durch die Arbeit der Mitochondrien in deinem Körper und die sitzt in der Arbeitsmuskulatur. Diese kleinen Kraftwerke werden die auch so bezeichnet. Und es ist wesentlich, wie gut du in der Sportart die Muskulatur rekrutieren kannst und dann natürlich, wie gut in der rekrutierten Muskulatur diese Kraftwerke arbeiten. Also indirekt ist das definitiv der Nachweis, dass du im Radfahren einen sehr hohen Wirkungsgrad erzielst, dass du sehr gut die Muskulatur nutzen kannst, die vorhanden ist und dass die wiederum auch sehr gut arbeitet. Also das ist, insgesamt klingt das sehr, sehr hervorragend. Spannend wäre jetzt eine Frage, wie das im Schwimmen sich verhält, wie du da rekrutieren kannst, aber da sind die Tests natürlich sehr, sehr viel komplizierter und das ist dann nicht so gängig, das zu machen im Schwimmen. Alright, also haben wir dort auch so um die 6 Liter Sauerstoffaufnahme, also irgendwas um die 81 Millimol VO2 Max.
Kann man so sagen. So, und das war eigentlich das Wichtigste an den ganzen Testprotokollen, dass wir da einfach erstmal einen Wert haben, wo wir halt schauen und uns dran orientieren können.
Alright, also mich würde jetzt noch brennend interessieren, wurde eine, wie auch immer man sie benennt, geartete Schwelle ermittelt. Ob man das jetzt FTP nennt oder ventilatorische Schwelle 1 und 2 oder Laktatschwelle oder was hast du da für Ergebnisse mitbekommen auf dem Weg?
Also die Ergebnisse, ich hatte ja gestern nochmal Gespräch mit Daniel, auch wegen Saisonplanung und so weiter, da müssen wir heute auch noch drauf eingehen und er hat jetzt noch nicht alle Daten. Also wir müssen auf alle Fälle in dem Test dann von ventilatorischer Schwelle ausgehen, weil ich ja gesagt habe, dass das Laktat halt einfach auch den Tag nachher schon wieder ein Stück hoch war und jetzt auch ich vor 2 oder 3 Tagen eine Radeinheit hatte, ähnlich des Tests, also nicht ähnlich des Tests, sondern einfach, wo ich quasi die genaue oder ähnliche Wattstufe gefahren bin und hatte einfach 12 Pulsschläge unter dem, was ich beim Test hatte halt, ne? Und deswegen kann ich dir genaue Werte diesbezüglich erst nächste Woche sagen, wenn wir die ganzen Zahlen haben. Aber wir werden vor allem auf Atemgase eingehen, weil, was ich gesagt habe, mit dem Laktat, das kann man jetzt nicht ganz nehmen. Ich hatte das mit dem Getränk erwähnt und du meintest auch mit 3 Stunden vorher essen. Also ich habe halt um 8 mit den Tests begonnen. Und da ich auch noch ein bisschen trainiert habe, habe ich halt auch erst um 6 gefrühstückt. Ja, jetzt so 4.30 Uhr aufstehen. Ist dann muss man halt gucken, ob man das halt nächste Mal macht. Also Zahlen, Daten, Fakten quasi für eine Radschwelle kann ich dir nächste Woche liefern. Und es wird aber tendenziell über eine ventilatorische Schwelle gehen.
Okay, wenn du sagst, Laktatwerte waren hoch, was war denn auf dem Rad der höchste gemessene Wert? Kannst du dich noch erinnern?
Bei VO2 Max?
Ja.
10,3.
Okay, krass. Das ist auch nochmal ein Indiz dafür, wie gut du Muskulatur rekrutieren kannst auf dem Rad und dass du auch eine erhebliche anaerobe Kapazität noch hast. Ja, das ist natürlich als Langdistanzathlet jetzt der Faktor, den du am wenigsten brauchen wirst, um den Ironman zu finishen. Aber es ist ein Indiz dafür, für das, was die Muskulatur zu leisten imstande ist. So, und das sind ja jetzt alles sehr hervorragende Werte. Aber wenn man die jetzt umdreht, ja, und mal von der anderen Seite guckt, dann steht da ja dieser ominöse Begriff der Laktatbildungsrate im Raum. Nach dem, was du mir jetzt verraten hast, muss die Laktatbildungsrate relativ hoch sein im Verhältnis. Also noch nicht da, wo man sie für die Langdistanz braucht. Bestätigst du das? Kann das sein?
Genau, also das ist halt der Punkt, was es ist. Also im Endeffekt haben wir ja mit der Diagnostik das abgetestet, was wir trainiert haben. Und das ja, ist jetzt auch das Ergebnis. Wir wollten die VO2 Max entwickeln. Und das macht man nur, indem man auch die Laktatbildungsrate hochsetzt. Und das ist halt auch passiert. Die Frage ist halt einfach das nächste Mal, wenn man VO2 Max entwickelt. Also du sagst jetzt zum Beispiel bei dir als Altersklassenathlet, du musst da noch viel machen. Deswegen musst du die Phasen auch lang machen. Aber das nächste Mal ist es wahrscheinlich so, dass wir, wenn wir das triggern oder in die Richtung gehen, dass wir von einer 3-Wochen- oder 4-Wochen-Phase ausgehen und nicht von einer 6-Wochen-Phase. Und dann muss ich auch als Athlet sagen, im Nachgespräch mit meinem Trainer ist es so, du gibst ja immer ein bisschen mehr Gas und haust ordentlich in die Tasten auf dem Fahrrad und so weiter. Aber das Problem ist, wenn du dann manchmal das ein bisschen zu intensiv fährst, dann geht das Laktat ja weiter nach oben. Und das ist, mal ist das okay, aber wenn das halt jede Woche passiert, dann triggerst du ja jede Woche aufs Neue die Laktatbildungsrate immens. Also es ist ein mega schmaler Grat und da muss ich auf alle Fälle in der nächsten VO2 Max-Periode, die aber erst wahrscheinlich irgendwann Ende des Jahres oder Mitte des Jahres im August kommen wird, drauf achten. Deswegen geht es jetzt auch weiter. Ich habe mir letzte Woche ein Laktatmessgerät gekauft, um das jetzt auch im täglichen Training immer zu überprüfen.
Sehr vernünftig, denn ich würde es mal so umschreiben, das, was du beschreibst, das könnte man noch salopp als Lionel Sanders-Phänomen bezeichnen. Ich vermute, ohne das jetzt genau zu wissen, anhand seiner Veröffentlichung, seiner Videos und seiner Wettkampfergebnisse, dass er auch das, was man so weiß, in den letzten Jahren zu wenig, aber dafür zu intensiv trainiert hat. Und vom Leistungsportfolio her eher hohe VO2 Max und hohe Laktatbildungsrate mitbringt, die natürlich für 70.3 sehr gut noch hinreichen kann, weil ja eine gewisse Grundlagenbasis ist ja als Triathlon-Profi nicht abzustreiten. Weil es sind ja trotzdem viele Stunden, die da zusammenkommen. Aber dass es für Langdistanz Schwierigkeiten birgt. So, und wenn du sagst, okay, jetzt ist der nächste Schritt eingeläutet, das heißt, ihr wollt jetzt an der Laktatbildungsrate schrauben, die herabsetzen. Was ist jetzt da genau der Plan? Also wie macht ihr das? Also du und dein Trainer Daniel habt ja sicherlich irgendwie so ein paar Eckpfeiler jetzt reingerammt, wo es drauf zu achten gilt. Also klar, Laktat jetzt im Training produzieren willst du jetzt offensichtlich nicht, weil das würde ja wieder die Bildungsrate steigern. Wie kann man die denn aber senken?
Also genau, also wir werden jetzt einfach quasi auf dem Rad und auch im Laufen Einheiten knapp unterhalb der Schwelle machen. Mir als Athlet ist es aber auch wichtig, mal was an der Schwelle zu machen. Und es muss auch was Hochintensives dabei sein, weil die Dynamiken im Rennen haben mir in den letzten Jahren halt gezeigt, quasi, dass man auch mal halt über 400 Watt fahren muss. Und jetzt geht es halt einfach darum, es ist ja, also wo die Schwelle liegt bei jedem, muss man ja genau individuell gucken, ob das 3,6, 3,7 oder die lehrbuchartigen 4 Millimol sind. Wichtig ist halt, dass man immer versucht, dort drunter zu bleiben in den Intensitäten. Und ich denke, das wird mir auch ganz gut gelingen, weil eigentlich in der Vergangenheit oder auch wie wir früher in der Jugend trainiert haben, das war ja tendenziell immer eher schwellenorientiert. Und ich komme schnell wieder in einen Bereich, wo ich das ökonomisiere und gut an der Schwelle arbeiten kann. Eigentlich war so ein bisschen die Baustelle oder mein Potenzial immer der VO2 Max Bereich, ne? Also als ich 2018 zu Daniel gekommen bin, war das eher so, dass das mager ausgeprägt war. Und das war eigentlich so ein bisschen die Baustelle. Und deswegen sehe ich das eigentlich sehr positiv. Wichtig ist jetzt aber natürlich in diesen sogenannten unterschwelligen Einheiten, dass das halt auch passt von einer, vom Laktatwert und vom Puls und so weiter. Und dass man da auch einfach das Vertrauen hat. Aber ich habe natürlich auch angemerkt, wenn es dann in die Rennen geht, ich kann halt nicht immer weniger Watt fahren als im Rennen. Also ich brauche halt auch einfach mal alle 3-4 Wochen eine Bestätigung für mich, dass ich halt eine gewisse Leistung produzieren kann, dass die halt dann auch direkt in dem Bereich an der Schwelle oder knapp drunter ist. Aber wichtig ist halt quasi, dass man jetzt im Training das umsetzt und sich wirklich stringent danach hält. Also im Endeffekt ist es ja komplett anderes Training zu dem, was wir vorher gemacht haben. Vorher war halt immer richtig Gas geben und jetzt ist halt immer, ja, Gas geben, aber so entspanntes Gas geben.
Ja, man nennt es auch ökonomisieren. Klingt natürlich irgendwie ein bisschen langweilig, zumal du ja, wenn du jetzt von Schwellentraining sprichst, meinst du ja nicht nur die zweite Schwelle, also nicht nur die Schwelle, wo es quasi der Übergang von aeroben, also sauerstoffhaltigem Stoffwechsel zum anaeroben Stoffwechsel, also diese 4 Millimol lehrbuchartig, was ja bei niemandem genau hinhaut, oder auch FDP geht in dieselbe Richtung, also diese, man kann es auch Dauerleistungsgrenze, an dem Schwellenbereich trainieren auch, ja, aber es gibt ja auch die erste ventilatorische Schwelle, was man lehrbuchartig mal als 2 Millimol Schwelle reingezogen hat. Ja, das ist, könnte man auch bezeichnen als das obere Ende des GA1 oder diesen Fat-Max-Bereich. In diesem Bereich, quasi der ersten Schwelle, in dem Bereich ökonomisiert man ja auch vor allem die Leistung, die man am Ende für einen Ironman braucht. Und das fühlt sich mit Sicherheit komisch an, weil du ja dann im Prinzip langsamer oder softer unterwegs bist, als du es im Ironman dann sein willst. Und das ist natürlich dann nachvollziehbar, dass man dann denkt, man müsste mehr machen. Aber das ist genau dieses Dilemma, ne? Dass man sich da zügeln muss und zurückhalten muss und in den genau exakt bestimmten richtigen Bereichen arbeiten muss. Also seid ihr schon richtig ins Detail? Bei wie viel Watt wird jetzt welches Training gemacht? Also gibt es das schon schwarz auf weiß oder braucht ihr noch die Zahlen aus dem Labor?
Nee, gibt's schon. Also wir haben ja jetzt erstmal angefangen. Also die Struktur ist ja jetzt auch ein bisschen anders. Wir hatten ja vorher einen Wochenrhythmus und hochintensive Einheiten, also 4 GA und 4 hochintensive Einheiten. Und jetzt ist es so, dass wir mit 6 Intensitäten anfangen in der Woche und tendenziell, also in 8 Tagen, sorry, und dann in Richtung 8 Intensitäten gehen. Aber wie gesagt, das ist nicht hochintensiv, das ist alles unterhalb der Schwelle und deshalb gut machbar. Genau, so ist jetzt erstmal die Tendenz.
Alright, und für diesen Prozess der Laktatbildungsratensenkung, welchen Zeitraum insgesamt habt ihr dafür geplant? Das spielt jetzt schon so ein bisschen auf die weitere Saisonplanung.
Genau, also.
Und du weißt, was ich meine?
Ja, ich weiß natürlich, wir haben auch die ersten Kommentare gestern gehört von dem Kollegen Peter. Trimac hat die Startliste für Südafrika rausgehauen und ist halt so, ich wäre halt mega gern gestartet, aber einfach aufgrund des Trainings, also ich war halt Feuer und Flamme im Dezember und meinte, für mich gab es halt nur eine Option. Und Daniel war aus zwei Gründen halt eigentlich nicht so dafür. Das erste ist, dass es der 4. Ironman innerhalb von 10 Monaten gewesen wäre. Und der zweite Punkt ist halt einfach, dass wenn wir uns für Südafrika entschieden hätten, dann hätte man absolut keine VO2-Max-Phase machen können. Also einmal dem geschuldet, dass ich ja so ein bisschen nach Südafrika Probleme hatte mit meiner Ferse und eigentlich ja richtig gut anfangen zu trainieren, habe ich am 1. Januar und da waren es dann eigentlich nur so 11 Wochen oder so. Und und deswegen bin ich nach Fuerte gegangen und wir haben gesagt, okay, wir schauen mal danach. Dann war Südafrika so, okay, machen wir wahrscheinlich so, wird echt schwierig, weil keine langen Läufe, VO2 Max und so weiter. Und kam von mir halt, okay, ich will am 2. April unbedingt Oceanside machen, als 70.3, weil ich bin fit, habe eine gute VO2 Max und so weiter. Und ja, jetzt kam halt die Erkältung hinzu. Und deswegen ist jetzt der aktuelle Credo, und daran ändert sich jetzt auch nichts, an alle Hörer, weil die dachten, ich bin in Südafrika dabei, dass quasi ich ein Doppelrennen mache am 1. Mai in Rimini oder in Montenegro, das steht jetzt noch nicht fest, als 70.3, und dann am 7. Mai in Mallorca starte. Dann habe ich quasi jetzt nochmal 5 Wochen für diesen Prozess, und danach habe ich dann nochmal 5 Wochen für die Ironman-Vorbereitung in Des Moines. Und ich muss halt sagen, so ein bisschen auch nach dem Gespräch mit Fares, es war ganz interessant, der meinte, man hat irgendwie in seinem Leben eine bestimmte Anzahl an Ironman-Rennen. Und wenn ich jetzt diese ganzen Fakten sehe, also auch wo du dann sagtest, okay, wir müssen das, also einfach als Tipp auch von dir, wir müssen das mit dem Labor und so weiter, da gibt es schon noch ein paar Hausaufgaben zu machen. Und man denkt immer als Athlet, man kann alles gleich, aber manchmal ist es halt besser, das dann wirklich auch kontrolliert anzugehen. Und es ist definitiv ganz schön komplex. Und ich bin froh, sage ich mal, was auch noch ist, zwecks Ernährung und Stoffwechsel, dass ich mich erstmal gegen Südafrika entschieden habe, weil ich da definitiv in den 8 Wochen noch viele Potenziale habe, die mich, denke ich, dann ein ganzes Stück näher an mein Ziel bringen, die Hawaii-Quali zu holen.
Right. Für mich nochmal zum Mitschreiben. Ironman Des Moines ist jetzt das Ziel. An welchem Datum findet der statt?
12.06.
12.06. Cool. Das ist übrigens zeitgleich zu Moritzburg. Hättest du also auch hier machen können. Allerdings dann ohne Slot. Nee, Spaß beiseite. Also Anfang Mai 2 Mitteldistanzen und dann Des Moines als Ironman-Distanz. Korrekt.
Genau.
Alright, das heißt also bis 12. Juni, hilf mir auf die Sprünge, wie viele Wochen sind das? Sind das noch 12 Wochen? Nein, das sind weniger, ne? 10 Wochen?
Na jetzt, oh, ah. Wir haben jetzt glaube ich noch 5.
Schwierig, 3, 4, 5.
Nee, das müssten so 12 Wochen sein.
Knapp 12 Wochen, tatsächlich. Nee, sogar mehr als, ja, das... Okay, weil ich hatte nämlich, als du anfingst auszuführen, schon im Kopf mitgerechnet, als du 1.5. sagtest, war mein erstes Bauchgefühl, oh, das ist ein bisschen wenig. Um die Laktatbildungsrate zu senken, braucht man mehr Zeit. Also von daher, wir haben vorher nicht drüber gesprochen, Südafrika ja oder nein, aber mir wurde das nach und nach schon klar, dass du die Zeit einfach brauchst. Ja, und wenn jetzt die Laborergebnisse, man die jetzt hernimmt und sieht, du bildest viel Laktat, du hast eine riesengroße VO2 Max, du rekrutierst hervorragend, du hast einen, wahrscheinlich, ist jetzt ferndiagnostisch, recht ausgeprägten anaeroben Stoffwechsel, vor allem auf dem Rad. Das heißt, du kannst, wie du immer so schön sagst, tief gehen, ja, dann ist das alles geil als Potenzial, aber du musst den Wagen jetzt quasi einfahren. Da muss jetzt die Ökonomisierung her. Da geht jetzt wahrscheinlich dann die VO2 Max wieder runter ein Stück weit durch das Training, durch die nächsten 10, 12 Wochen. Aber gleichzeitig muss auch die Laktatbildungsrate, die VLA Max, die muss auch runter. Habt ihr dort in der Diagnostik berechnen können, wie die Bildungsrate ist? Also die liegt immer irgendwo zwischen 0,2 und 1, je nachdem, was das Anforderungsprofil ist. Je niedriger, desto langstrecklicher. Habt ihr eine Zahl bekommen?
Nee, noch nicht. Aber da würde ich vielleicht auch noch mal eine Erklärung haben oder reinholen. Weil also erstmal bin ich jetzt viel mehr drin in dem ganzen Wissenschaftlichen. Aber sowohl Daniel als auch Ben sagen immer, dass es ja irgendwie immer nur eine Berechnung ist. Und noch ist es nicht, aber die sind beide von diesem Credo, dieser Berechnung, nicht ganz so überzeugt. Aber da ich jetzt nicht der Sportwissenschaftler bin, sondern der Athlet, würde ich da von dem einen oder dem anderen nochmal gerne vielleicht für nächste Woche eine Begründung einholen, warum sie nicht so gern mit diesem VLA Max arbeiten, was jetzt die anderen machen, um einfach das für unsere Hörer und alle anderen auch verständlich zu machen.
Ja, also ich habe ja auch quasi nur durch zahlreiche Veröffentlichungen, die man so frei konsumieren kann, sei es auf YouTube oder in irgendwelchen Blogartikeln, quasi mein altes Studienwissen ein bisschen aufgepeppt. Und diese Laktatbildungsrate, die ist für mich erstmal logisch. Von daher würde mich mal interessieren, was daran kritisch betrachtet wird. Ja, also normalerweise wird die gemessen. Du kannst sie quasi berechnen, indem du eine Belastung machst, sei es durch so einen Rampentest oder einen 15-Sekunden-Sprinttest und dann halt über einen gewissen Zeitraum Laktat abnimmst und schaust, wie viel wird aufgebaut. Und dann gibt es entsprechend Formeln, die dann eben das in Millimol pro Liter pro Sekunde. Oh. Siehst du, da hängt es schon wieder. Wer die Einheiten nicht versteht, der versteht auch das große Ganze nicht. Also da gibt es, wie gesagt, eine Einheit und es gibt einen Wert. Ich bin immer Freund davon, wenn ich einen Wert kriege, schwarz auf weiß, und quasi auf dem Wert meine Schlüsse ziehe. Aber ich verstehe ja auch, wenn jemand sagt, der Wert an sich ist kritisch zu betrachten. Also auch logisch. Fakt ist, es ist jetzt im Prinzip der weitere Weg klar. Für dich ist klar, was du trainieren musst. Für Daniel ist klar, was er dich trainieren lassen muss. Und dass ihr Zeit braucht, ist für mich absolut logisch und nachvollziehbar. Deswegen kein Südafrika. Schade. Hätte ich mir gewünscht, hätte ich dir gewünscht. Aber ich kann es alles verstehen. Und dann setzen wir halt alles auf den 12. Juni. Ist ein guter Tag.
Definitiv. Ist das nicht sogar irgendwas mit Geburtstag bei Familie Kebelmann, wenn ich da richtig lieg? Oder ist es nur wegen Moritzburg?
Ja, ganz knapp. Die Schwiegermama um einen Tag
verpasst. Okay, gut.
Aber es wird ein nachträgliches Geschenk hier. Wir hören dich ja alle gerne.
Ja, und ich muss halt sagen, das ist aber auf der anderen Seite, es ist halt als Athlet erstmal schwer, das dann so zu agieren und einfach aufhand von Daten. Aber ich muss sagen, wenn man das jetzt so weitergemacht hätte, wie ich es halt früher vielleicht gemacht habe, ohne, also einfach zu sagen, man ist fit und ich fühle mich ja auch fit. Wahrscheinlich hat das mit der hohen VO2 Max zu tun, dass ich halt schnell regeneriere. Es ist aber so, dass ja mittlerweile die Weltspitze in allen Bereichen so eng zusammengerückt ist, dass man dann natürlich wahrscheinlich ein gutes oder solides Ergebnis machen kann, weil der Kopf stimmt und die Motivation und die Fitness. Aber ich glaube halt, mittlerweile muss alles halt zusammenkommen. Und deswegen bin ich eigentlich eher positiv, dass ich dann in dieser Hinsicht mal andere Wege gehe, ne? Also einfach dann sagen, okay, das ist alles super, der Hubraum ist da, was wir jetzt auch besprochen haben. Aber so wie du jetzt sagst, das Fahrwerk muss eingefahren werden. Sonst stehe ich halt gleich dann wieder da und sag, okay, es war ein gutes Rennen, aber am Ende, vielleicht es hat doch nicht gereicht. Und das ist einfach ein neuer Weg und ist definitiv interessant, auch das als Athlet mitzumachen und da jetzt andere Schlüsse zu ziehen und nicht emotional zu handeln, sondern einfach anhand von Fakten und Daten.
Also wir können ja mal, um das Thema noch ein bisschen zu unterlegen, wirklich einen Link in die Shownotes reinpacken. Ich schreibe mir das jetzt auch mal auf, weil wir das auch gelegentlich gerne vergessen. Und zwar ist das ein Video von Dr. Zeller, der auf die Parameter VO2 Max und Laktatbildungsrate eingeht und quasi zwei Beispiele gegenüberstellt. Einmal den ambitionierten Amateur, die Rolle nehme ich, und einmal den Profiathleten, die Rolle nimmst du. Und die Werte, die der Dr. Zeller als Beispiel annimmt, ja, frei erfundene, angenommene Werte, die passen zu uns ganz gut. Ja. Und vielleicht, wenn man sich das anguckt, dann versteht man, was wir hier geredet haben, möglicherweise noch einen Tacken besser. Denn für mich ist immer vom ganz praktischen Verständnis her wichtig, es gibt zwei leistungsbeeinflussende Systeme. Das ist einmal die Sauerstoffaufnahme, denn wir sind im Langstreckenausdauerbereich unterwegs, in der Langzeitausdauer, und die funktioniert zu einem allerhöchsten Prozentsatz über Sauerstoff. Anders ist die Leistung, die Energie nicht bereitstellbar. Also ist die Sauerstoffaufnahme, für die, so wie der Körper funktioniert, was du gerne Hubraum nennst, elementar. Das andere System, dieses Laktatbildungssystem, das ist ja im Prinzip nur indirekte Bestimmung darüber, wie effizient du das Ganze stemmst. Also wenn du deine Energie bereitstellst im Körper, wie lange reichen deine Kohlenhydrate? Das ist im Ende die Frage. Ja, und die Annahme ist, je geringer die Laktatbildungsrate, desto geringer dein Kohlenhydratverbrauch, desto länger hält dein Tank. Bevor du einschläfst, ja, kürzen wir das ab. Aber das ist halt das System. Also das eine bezeichnet quasi, wie viel Leistung bringt dein Körper. Und das andere System ist halt, reicht die Energie bis zur Ziellinie. Und beides musst du halt in Einklang bringen. Und schiebst du den einen Schieberegler runter, geht der andere hoch und umgekehrt. Das hängt halt unmittelbar zusammen. Das dritte Thema, was man hier aber schlecht mit Leistungsdiagnostik ermitteln kann, zumindest ich erstmal nicht, ist das Ganze mit der Ökonomie der Bewegung. Spielt beim Radfahren weniger eine Rolle, beim Laufen mehr. Ja, also das ist dann, wie effizient ist die Bewegung an sich, wie viele Verluste hast du durch irgendwelche Fehlbewegungen oder falschen Fußaufsatz oder sonst da was, würde ich jetzt mal ausklammern. Aber diese zwei metabolischen Systeme, die beschreiben am Ende, hast du eine Chance, den Ironman bis zur Ziellinie zügig, so schnell wie du sein musst, nach Fares seiner Viererregel meinetwegen, hast du die Chance, das zu Ende zu bringen. Und ich glaube, die eine Komponente ist jetzt top. Jetzt muss die andere Komponente angepasst werden, dass du konkurrenzfähig bist. Und dann kommt noch das Drumherum ins Spiel. Denn du warst auch noch auf der Bahn und hast dann deine Aerodynamik gefeiert.
Genau, aber...
Was ging da?
Das machen wir, aber wir dürfen deine Diagnostik nicht vergessen, Konrad. Wir wollen auch Werte und Zahlen und Fakten von dir für die Amateure.
Ja.
Genau.
Das ist okay. Dann, bevor wir auf die Bahn gehen, ja, machen wir mal einen Kurzabriss. Also, ich habe auch einen Stufentest gemacht auf dem Fahrrad. Kein Laufen, ich habe wirklich nur Rad gemacht. Und Testprotokoll war zuerst mit längeren Stufen und einer moderaten Wattsteigerung quasi auch so sich an die Schwelle ranarbeiten. Das haben die auch dann mit mir abgebrochen, nachdem klar war, okay, ventilatorische Schwelle 2 ist überschritten. Das heißt, dieser Quotient zwischen Sauerstoffaufnahme und Kohlendioxidausscheidung, wenn der bei 1 ist ungefähr, dann ist man in diesem Steady-State-Bereich. Also man nimmt genauso viel Sauerstoff auf, verstoffwechselt den und gibt den als CO2 wieder ab. Ja, und wenn man das überschreitet, dann wird es quasi tendenziell anaerob. Also ohne Sauerstoff. Und bis diese Schwelle dann irgendwie erreicht war, Laktat wurde dazu genommen. Das war der erste Teil. Dann gab es eine kleine aktive Pause mit ganz geringer Belastung, einfach nur ein bisschen auskurbeln. Dann gab es nochmal eine passive Pause, 5 Minuten. Und dann gab es eine kurze Rampe, ja, wo alle 30 Sekunden 25 Watt gesteigert worden sind. Kam mir also bekannt vor, was du vorhin erzählt hast. Nur haben wir relativ weit unten angefangen, bei 100 Watt. Es geht dann trotzdem recht schnell bis zur Ausbelastung. Ausbelastung war bei mir nicht ganz so geil, weil ich habe 2 Tage vorher noch ein relativ straffes Lauftraining gemacht und hatte das Gefühl, ich habe ein bisschen Muskelkater und müde Beine. Also ich denke, so die letzte Stufe hätte ich mir noch rauswürgen können mit frischen Beinen. So, und das war im Prinzip mein Testprotokoll und Ergebnisse habe ich auch auf dem Zettel. Willst du raten?
Na, VO2 Max, na, Mitte 60, 62, 63?
Leider nein. Weil die Ausbelastung halt ein bisschen gehapert hat, habe ich hier nur 58,2 stehen. Da ist definitiv Potenzial, da geht noch mehr.
Okay, aber was jetzt für mich die Frage ist, du hast ja jetzt viel an der VO2 Max gearbeitet und jetzt ist natürlich deine Erkältung, sagen wir es mal so, klar hast du gerade gesagt, dass du da nicht so viel jetzt machen kannst, aber tendenziell für deinen Saisonaufbau Richtung Moritzburg, willst du das jetzt noch weiter forcieren oder gehst du auch in die Richtung, dass du Laktatbildungsrate und eher schwellenorientiert trainierst oder sagst du, nee, du konzentrierst dich noch weiter auf deine VO2 Max, um da einfach noch mehr zu entwickeln?
Also ganz offen, ich habe mehr Potenzial in der VO2 Max, denn die Bildungsrate war relativ niedrig. Die wurde hier angegeben mit 0,38. Also die ist eher so auf fast schon auf Langstreckler-Niveau. Ja, mein maximales Laktat war auch nur 5,1 Millimol. Also da passiert nicht so viel. Und ich glaube, wenn ich da einfach noch ein bisschen mehr Energie reinstecke und konsequent weitermache, dann habe ich ein höheres Potenzial, als wenn ich die Bildungsrate noch weiter absenken würde durch die Maßnahmen, die du gerade machst, also quasi durch moderates Schwellentraining oder Nüchterntrainings und so weiter. Das ist bei mir wahrscheinlich der Fall, dass das weniger bringen würde. Also so wie im Dezember schon unser Marcel, unser Podcast-Gast als Coach in Berlin hier gesagt hat, er würde mir empfehlen, nur VO2 Max zu trainieren. Und leider bestätigen die Werte diese Aussage. Also Marcel, du hast halt immer recht. Keine Ahnung, wieso. Finde ich auch komisch. Aber es sieht so aus, als ob ich da noch weiter dran arbeiten sollte.
Ja, ist halt mega interessant, ne? Also wie sich die Leistung im Triathlon zusammensetzt und dass es halt bei dem einen halt ganz anders sein kann als bei dem Gegenüber. Und ja, deswegen ist halt auch interessant, wie sich dann halt die Trainingsprozesse bei dem einen oder anderen halt verschieben und dass man halt wirklich schauen muss, was für den jeweiligen Athleten sowohl im Profibereich als auch im Amateurbereich zu der Phase halt Sinn macht.
Ja, das ist interessant. Also ich finde auch persönlich, mein Fettstoffwechsel ist so mittel. Der könnte ein bisschen ausgeprägter sein, aber das Positive ist, dass er fast bis zur Schwelle noch stattfindet. Also da lief das quasi noch mit. Jetzt quasi nicht auf sehr hohem Niveau. Also mein Kohlenhydratverbrauch ist schon insgesamt relativ hoch. Aber es war auch keine Katastrophe. Und die Trainingsbereiche, die empfohlen werden durch die Diagnostik, das ist auch sehr witzig, die entsprechen ziemlich genau dem, was ich vorab aus Gefühl angenommen habe. Also ich habe im Prinzip eine Bestätigung meines Trainings erhalten, was ja auch ein gutes Gefühl ist. Ja, ich hatte meine Schwelle auf Swift immer bei 300 Watt eingestellt, wird hier auf 296 ausgewiesen. Und dementsprechend leiten sich ja dann auch die Trainingsbereiche fürs GA-Training, fürs Schwellentraining und so weiter ab. Und genau in dem Bereich habe ich mich aufgehalten. Also auch die Empfehlung fürs weitere VO2-Max-Training ist quasi nur eine Bestätigung dessen, was ich schon gemacht habe. Ich muss, glaube ich, einfach nur weitermachen. Der Weg stimmt. Und erstmal also, gesund werden und dann weitermachen.
Genau. Und Micha, du siehst, Konrad hat das Auge dafür und da er dich auch immer sieht, dein Halbmarathon-Bestzeit steht nichts im Weg. Er hat die im Blick und er ist ein guter Coach.
Ja, ich kann gut raten, aber ich muss sagen, der Micha, der hat das jetzt in den letzten zwei Wochen auch ein bisschen, da fängt der Körper ein bisschen an zu zwicken. Wir werden mehr das Fahrrad mal wieder einsetzen zum Grundlagentraining, weil, was du auch schon gebetsmühlenartig wiederholtest, das Laufen geht halt schon ganz schön auf die Substanz. Ne? Du kannst im Schwimmen und Radfahren schon hohe Umfänge machen, aber im Laufen, da holt man sich irgendwann die Verletzung. Da kann man nicht ewig drehen an der Stellschraube. Also müssen wir ein bisschen aufpassen, aber ey, so what? Leipzig-Marathon findet leider eh nicht statt. Wir müssen eh umplanen. Von daher geben wir uns dann nochmal eine neue Chance. Aber das Projekt läuft weiter.
Okay, nee, das klingt ja erstmal gut. Und dann eine kurze Frage. Hast du nochmal jetzt Richtung Moritzburg eine neue Diagnostik geplant oder bist du erstmal zufrieden mit dem und das reicht dir erstmal?
Schauen wir mal. Auf jeden Fall hatten wir ja schon mal besprochen, ich erinnere dich gern, Moritzburg klappt leider nicht. Ich habe ja andere Wettkämpfe geplant, aber ist nicht so schlimm. Ach so. Ich habe Ende Juni einen Sprint vor in Berlin. Da geht es auch um die deutschen Meisterschaften in der Altersklasse. Bis dahin muss ich schon an der VO2 Max arbeiten, so für die Saisonplanung. Und in der zweiten Saisonhälfte würde ich dann vielleicht gerne mal eine Mitteldistanz probieren. Das ist aber noch nicht hundertprozentig safe, ob ich beim Berlin Man die Mittelstrecke mache. Das würde ich gerne machen, um das mal wieder zu probieren, aber da müssen die Rahmenbedingungen halt hinhauen, muss ich noch ein bisschen was abchecken. Sollte das stattfinden, würde ich quasi dann im Juli Juli und August so ein schwellenorientiertes Ding machen, um die Ökonomisierung noch etwas voranzutreiben. Also, aber bis dahin, bis Juni einfach volles Rohr, VO2 Max, polarisiertes Training. Das heißt, viel lang und langsam und 10%, vielleicht 15% der Einheiten im HIIT-Bereich arbeiten.
Okay, das klingt ja richtig gut. Genau, weil ich wollte jetzt einfach darauf eingehen. Also ich werde dann halt, weil du gerade auch Fettstoffwechsel und so angesprochen hast in Richtung Ironman, dann wahrscheinlich schon nochmal einfach eine Diagnostik machen, um zu gucken, wie auch der neue Prozess dann angeschlagen hat. Dann nicht ganz so umfangreich, wahrscheinlich nur auf dem Rad, weil das andere kann man dann auch vielleicht ganz gut ableiten, dadurch, dass ich ja dann jetzt auch im Alltag mit Laktat arbeite. Und dann haben wir Puls, Laktat und dann halt einfach nochmal eine Diagnostik zur weiteren Überprüfung. Aber es war einfach nur mal gut, interessehalber zu wissen. Ja, jetzt ist die Frage, wir haben halt noch einige Themen auf der Agenda. Wie lange dehnen wir das heute aus? Wir haben noch also, ein paar Fragen von Hörern.
Ja, das genau. Ich, so hart es klingt, ich glaube, ich würde die Fragen, die über Instagram kamen, es waren ja dann doch einige, die würde ich vielleicht noch ein Stück schieben und in der nächsten Folge beantworten.
Genau.
Weil ich würde gerne noch über deinen Aerotest reden, weil das fand ich mega spannend. Und es hat mich auch gleichzeitig inspiriert, denn ich habe mir auch nochmal einen Termin gebucht für den Bike Fitting, also kein Aerotest, aber einfach nochmal zu checken, wie ich sitze. Da sind einige Sachen, die mir nicht so gut gefallen. Da kann man bestimmt noch was rausholen. Und damit hast du ja auch angefangen. Ihr wart erst im Labor, erst ein Fitting nochmal, ne?
Genau, wir haben ein Fitting gemacht. Da war aber eigentlich schon zu sehen, dass es in die Richtung geht, dass da einiges passieren wird. Und ja, dass einfach mit einem anderen Sattel ich halt gestreckter sitze und dadurch halt weniger Windwiderstand habe. Das war das Gefühl im Labor, weil ich mit dem alten Zelle Italia Sattel wohl sehr viel hin und her gerutscht bin. Und das natürlich dann auch, hast halt auch einen sehr hohen Energieverbrauch, ne? Wenn du halt im Oberkörper immer rutscht und rotierst und machst und hier und da. Ich war natürlich, wenn was Neues, dann muss dann das natürlich auch erstmal überzeugen. Und dann ging es halt am nächsten Tag auf die Bahn und ja, dann haben wir einfach den alten Sattel so montiert, wie er war, vorher die Position und danach den neuen Sattel. Und da waren wir einfach nach dem ersten Testdurchlauf schon mal bei 4-5 Watt weniger. Also heißt das, der neue Sattel ist erstmal gebucht. So. Und dann ging es halt noch weiter. Dann haben wir quasi die Pads noch ein Stück nach vorne geschoben, um ein bisschen mehr Länge zu kriegen. Was halt für mich jetzt auch möglich ist, weil ich ja viel stabiler auf dem Sattel bin und nicht mehr so hin und her rutsche. Also kann ich auch ein bisschen gestreckter sitzen. Da waren es dann auch nochmal 1-2 Watt. Dann wurde noch das Cockpit mit dem guten, nennen wir es Frank-Wechsel-Gaffer-Tape zugetaped. Das waren auch nochmal gute 1-2 Watt, so dass wir jetzt eine Verbesserung im Aerotest von 12 bis 13 Watt hatten.
Ja, das ist mega. Also wenn du dir das mal umrechnest auf 180 Kilometer, ist schon ein Unterschied, ob du 280 oder 295 Watt fährst, oder?
Definitiv.
Das ist schon.
Und ich hätte auch nicht gedacht, dass der Test mir so viel bringt. Konrad, ich mache mal ganz kurz eine Pause und hol mir nur ein neues Handy, ja?
Alles klar, ich kann dir mal überbrücken in der Zeit. Lass mal einfach laufen. Denn aus meiner Sicht nochmal rekapituliert, der Kalle, der hat jetzt diese 13, 14 Watt oder 12, 13, so ganz so genau haben wir es nicht zusammenaddiert, gefunden auf der Bahn und das quasi verifiziert. Aber er hat auch noch ein paar Spaßtests nebenbei gemacht, so wie angekündigt. Wurde ja auch getestet, ob dieses Einfachkettenblatt tatsächlich so viel bringt, wie wir mal spekuliert haben in der Folge, was bringt. Und es war tatsächlich so, gegenüber dem Zweifachkettenblatt sparst du 2 bis 3 Watt. Also die Nummer bleibt auf jeden Fall drauf. Es sei denn, der Kalle wird wieder irgendwo unterwegs sein, wo die Straßen so dermaßen schlecht sind, dass davon auszugehen ist, dass dir die Kette runterfällt. Dann musst du natürlich in den sauren Apfel beißen und das Zweifachkettenblatt anschrauben und den Umwerfer, um da einfach auf Nummer sicher zu gehen. So, das war jetzt das Recap von dem, was mir Kalle erzählt hat. Jetzt warte ich mal auf seinen Rückruf. Da kommt er. So, Kalle, ich wollte nicht unterbrechen, weil das macht es mich ja immer schwieriger. Ich sag dir mal ganz kurz, ich habe von deinem Einfachkettenblatt, Zweifachkettenblatt erzählt, dass du den Test auch verifiziert hast. Was hast du noch für lustige Tests gemacht? Du hast deine Calves probiert noch, ne?
Genau.
Deine halben Strümpfe.
Genau, ich habe noch Calves probiert, um zu testen, ob ich jetzt so unstylisch durch die Gegend fahren muss oder ob ich weiter ohne Calves fahren kann. Calves bringen bei mir gar nichts.
Das ist sehr gute Nachricht, eine sehr gute Nachricht. Ich will mir nämlich auch keine kaufen.
Genau. Dann habe ich getestet, wie es aussieht mit Trinkflaschenhalter. Ob hinten ein oder zwei Trinkflaschen.
Ja, das ist auch geil.
Macht bei mir irgendwie 0,4 oder 0,5 Watt Unterschied. Das heißt, ich werde demnächst tendenziell immer mit zwei unterwegs sein, weil wir ja schon irgendwie das Flüssigkeitsthema hatten und das nehme ich gerne in Kauf, die 0,3 oder 0,4 Watt. Ja, und was noch ganz interessant ist, ist vielleicht ein Insight, der Jonas von Highsize hatte mir halt gesagt, so ein bisschen, dass, ja, also mein alter CDA-Wert zu meinem ehemaligen Grad, was ich hatte, das sind halt, wenn man das vergleicht zu der Verbesserung heute, das sind halt fast 20 bis 25 Watt von vor 3 Jahren oder 4 Jahren den Test zu dem jetzigen Grad. Aber was halt auch interessant ist, was er halt sagt, ist, woran ich halt auch noch mal ein bisschen ran muss, ist, er hatte einen Profi neulich da, der in den Top 20 gerankt ist in der PPO, will jetzt einfach keinen Namen nennen, der ist bei einem deutschen Radhersteller unter Vertrag und in der gleichen Zeit war halt auch ein Amateur da und er meinte, der Amateur hat halt das gleiche Fahrrad, das Serienfahrrad und war aber quasi auch mega beweglich und hat richtig gut auf dem Fahrrad gesessen, konnte auch quasi alle Sachen, die man verschraubt hat und umgestellt hat, gut umsetzen. Aber es war einfach so, im Vergleich hat er den Amateur nicht runtergekriegt. Und es ist halt einfach so, dass er meinte halt so auch bei mir, Markus, du musst überlegen, ob du jedes Lager in deinem Fahrrad ausbaust und das halt wirklich alles auf das größte Detail und kleinste Detail gereinigt und geputzt ist und dann halt auch überall Keramiklager, weil er meinte halt einfach diese ganzen Sachen mit diesen Lagern und neue Mäntel und neue Reifen, das sind am Ende nochmal 5 oder 8 Watt. Und das ist halt dann manchmal schade, bei den Profis zu sehen, dass da so Unterschiede entstehen. Und das findet er auch schade. Und auch für die Amateure ist natürlich auch wieder die Frage der Zeit und der Kosten. Aber was diese ganzen extra Gadgets halt dann im Endeffekt ausmachen, das ist dann schon interessant zu sehen.
Also das ist krass. Also du meinst quasi nicht nur Schaltwerk und dass du da Keramiklager, sondern auch Tretlager etc. Also alles, was sich dreht, neue Kette, neue Kassette, alles vom Feinsten immer.
Genau, also er meint halt auch Laufräder, ne? Also ich war gestern im Radladen, habe gefragt, also es gibt ja für Laufräder Lager, Keramiklager, musst halt die alten Lager ausbauen, die neuen einbauen. Dann kannst du halt nochmal 800 Euro in den Laufradsatz und top für Lager investieren, ne? Ist halt schon alles sehr krass, aber auf der anderen Seite, wir haben jetzt gerade von 11 oder 12 Watt bei mir gesprochen. Und wenn ich da halt sage, ich kann nochmal 5 oder 6 Watt sparen, dann ist die Frage, ob ich das nicht auch wirklich investiere, wenn es dann in Richtung Hawaii-Quali gehen soll. Weil wir können uns eins sicher sein, Frodo hat diese Lager.
Ja, mit Sicherheit. Das ist ganz klar. Und das Fiese ist, er muss sich wahrscheinlich auch nicht im Geringsten darum kümmern, sondern er kriegt ja von Canyon einfach ein top gewartetes, nach besten Standards ausgerüstetes Rad zur Verfügung gestellt. Wahrscheinlich immer ein frisches für jeden Wettkampf. So kann ich es mir zumindest vorstellen. Und der Profi, von dem du da erzählst, der hatte ja auch einen eigenen Mechaniker dabei, direkt von der Marke, ne? Also da, das ist halt dann vielleicht nochmal der Standard, der in den Top 10 stattfindet oder in den Top 20, ne? Das ist nochmal eine Nummer krasser.
Ja, also er hat halt einfach gesagt, so mein CDR-Wert und so, der ist halt in dem Bereich zu den Jungs, auch Körpergewicht und so weiter. Aber um halt da wirklich bei denen dabei zu sein, fehlen mir halt nochmal so 5 bis 6 Watt. Und da sagt er, das ist gar nicht mehr Position und sowas. Das sind halt einfach diese kleinen Gadgets. Und ich muss sagen, ich war eigentlich sehr froh, dass er da so transparent war und mir das als Hinweis gegeben hat. Er kann das ja auch einfach nur als Dienstleister sehen, seinen Job machen und sagen, okay, mach dein Ding, viel Glück. Und den habe ich definitiv noch ein bisschen was mitgenommen. Und das ist jetzt auch nochmal ein anderer Punkt, also unabhängig von Diagnostik und so weiter, diese ganzen Sachen seit Südafrika auf dieses Level zu bringen, ob das Sponsoren ist, ob das Material ist, ob das Diagnostik ist und so weiter, das ist einfach zu knapp in 3 Monaten. Ne? Also deswegen bin ich schon froh, dass ich jetzt nochmal 2 Monate dafür habe.
Ja, ich meine, wir wussten es ja vorher, dass jede Stellschraube am Ende einen riesen Rattenschwanz nach sich zieht. Ich meine, du warst jetzt immer noch nicht in Belgien wegen der Schweißanalyse, weil es da auch ständig neue Informationen und neue Terminsituationen und so weiter gibt. Das ist halt alles, das macht man halt nicht alles mit einem Schnipp. Ne? Also es wäre so schön, wenn es so eine Art Guide für Profis geben würde, den man dann so durchblättert und dann so einfach abhakt, ja, das habe ich, ja, das habe ich. Hier habe ich, ja wunderbar, zack, bumm, da muss ich mich an den wenden, dann macht der mir das Trinksystem und der macht das. Aber so ist es halt nicht. Man muss sich halt alles Stück für Stück erarbeiten und am Ende auch den Gesamtüberblick behalten.
Ja, ich muss,
ja, und jetzt,
ich muss halt
jetzt rennst du los wegen deiner Lager für die Laufräder, ja. Aber wenn da 5 Watt im Spiel sind, ja, dann musst du das machen.
Definitiv, und ich muss halt sagen, also auch vielleicht für alle Amateure, also es gibt ja auch immer wieder ein Interview in den verschiedenen Triathlon-Medien. Was ist an Ernährung? Was ist hier? Was ist da? Aber im Endeffekt steht da immer wieder das Gleiche drin. Aber so diese ganzen kleinen, feinen Tricks, die verrät dir kein großer Profi. Die sind alle so ein bisschen wie so ein edler Koch als das Geheimrezept. Und die musst du alle selbst herausfinden. Und so wie du halt sagst, wenn das alles öffentlich wäre, dann würde das halt irgendwie jeder von vornherein wissen. Aber so musst du einfach herausfinden, über Jahre, andere haben es vielleicht schon früher herausgefunden, was du alles machen kannst. Und dann musst du es machen, um einfach mal konkurrenzfähig zu sein heutzutage.
Ja, also dann ist ja auch noch die Frage, selbst wenn du jetzt alles Wissen dieser Welt in dich aufsaugst, heißt es ja noch nicht, dass du weißt, was für dich persönlich funktioniert. Ja, also wir wissen, dass ein Gustav Iden Pizza frisst vor einem Wettkampf, würde ein Frodeno nie machen. Ja, und trotzdem sind sie beide gerade Weltspitze. Von daher, das ist halt so ein bisschen Blackbox. Und du musst dich halt jedem kleinen, in Anführungszeichen, Scheißthema annähern, für dich die perfekte Lösung finden und dann so machen. Ja, und genauso, es ist halt viel. Es ist halt nicht alles mit einem Schnipp geändert und mit einem Schnipp gemacht. Für den Age-Grupper ist es vergleichsweise einfach, ja, also uns bringt jedes einzelne Training wahrscheinlich einen kleinen Fortschritt. Aber wenn in trainingstechnischer Sicht, wenn du da ja schon deine Hausaufgaben seit Jahren übererfüllst und schon auf Top-Niveau bist, dann musst du halt nach diesen kleinen Dingen gucken und schauen, wo du noch das letzte Quäntchen rauspresst. Weil am Ende geht's ja, ob Quali oder nicht, ist genau dieses Quäntchen, wo du jetzt gerade dich bewegst.
Ja, ja.
Und das ist das Krasse.
Aber wir können ja einfach mal, also das ist ja jetzt mal einfach hypothetisch, aber wir reden jetzt von dem Aerotest von 11 bis 12 Watt. Jetzt sage ich nochmal, okay, 5 oder 6 Watt irgendwas hier an Lager und so weiter. Ne? Und wenn wir von einer Ironman-Leistung roundabout 75 Kilo, 4 Watt die Kilogramm Körpergewicht, davon
300.
Genau, 300. So, und jetzt sind wir bei 18 Watt, machen wir 20. Das sind 5% Leistungsunterschied, ne? Bisschen mehr, 5,1, 5,2 oder sowas.
Ist der Wahnsinn. Ist der Unterschied zwischen einem 2,55-Marathon und einem 2,45-Marathon.
Genau, und das ist halt krass.
Den du noch draufläufst bei gleicher Radgeschwindigkeit. Also das ist halt, das muss man sich mal bewusst machen. Diese 5% Leistung, die kosten mitunter so viel Energie, so viel Kohlenhydratreserve, dass es wirklich darüber entscheidet, wirst du Fünfter oder wirst du 15. Das ist
ja
schon krass.
Genau, und ist gut, das alles zu wissen. Auch es kommt ja immer noch mal die Frage von den Hörern mit dem Trinksystem bei meinem Rad. Da hoffe ich, dass ich euch Anfang April das auch präsentieren kann auf unseren sozialen Medien. Genau, das war jetzt erstmal zum Aerotest. Hast du sonst dazu noch Fragen, Konrad?
Ah, ich habe noch so viele Fragen, aber ich gucke auf die Uhr. Wir sind schon bei 1:10. Es wird also jetzt für eine lange Rolleneinheit heute. Aber wir müssen noch über ein Thema sprechen, was jetzt mit der Diagnostik was jetzt mit der Diagnostik zusammenhängt und dem Thema Ernährung. Ja, du sagst, du hast ziemlich viel Laktat und du hast jetzt so ein klein bisschen die Vermutung, dass du vielleicht auch an der Ernährungsstellschraube drehen musst. Dass du eigentlich auch so ein Zuckerjunkie bist, so wie der Age-Grupper hier in der Runde. Aber du möchtest dort jetzt angreifen. Das finde ich spannend. Lass mich Einblick haben, bitte.
Ich mache einen kurzen Einblick. Nächste Woche gibt es dann einen detaillierten, damit wir heute nicht zu lang machen. Ja, also man kann das einfach ehrlich sagen. Ich bin Fraktion Zuckerjunkie und deswegen kann ich wahrscheinlich auch gut Laktat bilden und auch gute Muskeln rekrutieren, weil mein Tank ist immer voll gewesen. Und dann, das hat man auch in der Diagnostik gesehen, dass ich halt am Fettstoffwechsel definitiv noch Potenziale habe und die auch in Richtung Langdistanz nutzen sollte. Ja, gesagt, getan. Ich würde sagen, dass ich sonst schon am Tag vielleicht so 0,5 bis 0,8 Liter Süßgetränk getrunken habe. Nach der Diagnostik wurde das direkt eingestellt. Und ja, man merkt dann schon, dass vielleicht ein, zwei Tage die Laune ein bisschen schlechter wird. Und es war halt so, dass manchmal meine Freundin das Gefühl hatte, sie isst sogar mehr als ich. Aber ist ja klar, wenn du die Carbs über die Getränke zunimmst, dann brauchst du sie halt nicht übers Essen zu nehmen. Sie hat jetzt ein gutes Gefühl, weil ich jetzt immer mehr esse als sie. Und es ist unglaublich, ich habe so zwei, drei Tage einfach ein latentes Gefühl von, ich habe immer Hunger. So, das ist ganz, also ich esse was und habe danach trotzdem Hunger. Und ja, was mache ich anders? Ich versuche jetzt quasi den Zucker so gut es geht wegzulassen, außer natürlich in intensiven Einheiten. Da versuche ich schon zuzuführen. Dann ist aus langfristiger Sicht nochmal zu schauen, ob man auch mal Low Carb am Abend macht und dann früh morgens eine ganz lockere Einheit auf leeren Speichern. Wichtig ist aber, dass man nach Intensitäten immer ein bisschen Kohlenhydrate zuführt. Da gibt's auch unterschiedliche Fachliteratur, aber ich habe mich mit jemandem unterhalten oder schon ausgetauscht, der jetzt ins Profilager gewechselt ist. Ich weiß jetzt nicht seinen Nachnamen. Ach so, Christoph Mattner. Ich kenne nur seinen Spitznamen Matti. Der ist komplett ketogen unterwegs. Aber das war sehr interessant. Der hat das seit 5 Jahren praktiziert und meinte aber zu mir, er war ja schon mal eine Woche mit mir im Trainingslager. Bevor ich das irgendwann mal machen sollte wie er, das kann er mir gar nicht empfehlen. Ich soll einfach erstmal low anfangen, ohne Süßgetränke. Wenn ich das umsetze, was er macht, dann gibt er mir Brief und Siegel, dass ich meine Saison an Haken hängen kann. Weil das hat 6 Jahre gedauert bei ihm. Und ja, also ich bin gespannt, setze da einiges um. Muss halt gucken, dass die Leistung immer passt, dass es halt nicht zu doll ist. Aber das denke ich ist nicht. Aber ja, Kohlenhydrat ist jetzt primär Reis und Kartoffeln. Und dann halt einfach aktuell natürlich dann viele Pistazien und Nüsse, ne? Mal zwischendurch nach den Einheiten und so weiter. Und vielleicht nicht das Stück Kuchen.
Ja, wer es schafft, jetzt könnte man da wieder meckern, dass da zu viel Salz dran ist. Du sollst die Naturnüsse nehmen, die ungesalzen sind. Aber Stück für Stück, ne? Wir wollen ja nicht alles hier.
Ja, ich sag halt auch in der Hinsicht, das verrät dir halt kein anderer Profi. Aber ganz oben in der Weltelite, bei den Top 20 in der PTO, definitiv schrauben die Jungs da auch an ihrem Fettstoffwechsel. Und das machen sie nicht nur, weil sie Gemüse essen und keine Nudeln, sondern da wird es auch die ein oder andere Einheit geben, die gezielt darauf abzielt. Und was halt auch interessant ist, ist dann halt auch wirklich dieses lockere Training wirklich locker zu machen. Beispiel ist zum Beispiel Dennis Chevreau, ist ja auch in Tulsa eine 2:36 gelaufen. Ja. Der ist neulich irgendwie 30 Kilometer in 5:0 gelaufen. Ne? Oh. So, und das zeigt ja, dass er in den 30 Kilometern 5:0 heißt 2,5 Stunden, dass er diese 2,5 Stunden komplett im Fettstoffwechsel gelaufen ist. Und ich glaube halt, das ist auch so ein bisschen, wo ja ich dann einfach jetzt auch nochmal sagen muss, okay, Markus, du musst hier wirklich einen Gang runternehmen, dass wirklich nur dieser Stoffwechsel für die Energiegewinnung rekrutiert.
Ja, da gibt es auch viele, viele Geschichten noch von früher. Wir könnten da mal ein eigenes Thema draus machen. Das ist zu krass jetzt. Ja, ich sehe es ein. Ich sag mal so, wir haben jetzt erstmal uns die Zahlen um die Ohren gehauen und wir kriegen nächste Woche noch einen Nachschlag. Ja, dann machen wir erstmal so.
Genau, eine kurze Sache noch. Ich weiß nicht. Nee, das ist die allerletzte Sache, nur für die Hörer.
Die allerletzte, ja, ja.
Nee, doch, versprochen. ich werde diese Woche oder nächste Woche eine E-Mail-Adresse einrichten und einfach gucken, wie die Resonanz ist, weil bezüglich des jetzt offiziellen und auch ein bisschen anders modifizierten Rennkalenders sind die Leute ja immer noch heiß auf die Streckenbesichtigung in Dresden. Und ja, ich werfe jetzt einfach mal im Raum, also das vorletzte Aprilwochenende, also nicht das erste Maiwochenende, sondern das davor oder zwei Wochen davor. Aber da können wir ja einfach nächste Woche nochmal drüber sprechen. Aber das sind die beiden Möglichkeiten. Aber müssen wir halt einfach gucken, wie viele Leute Bock haben und dann vielleicht über eine E-Mail abfragen. Aber das wollte ich jetzt einfach mal in den Raum werfen, weil es ja dann auch schon in 4 oder 5 Wochen sein sollte.
So sieht's aus. Alles klar, dann haben wir das Thema auch auf dem Schirm. Finde ich gut, dass du das in die Hand nimmst, Kalle. Das muss ja vorangehen, ne?
Genau, also nächste Woche gucken wir, dass wir die ganzen Sachen, die wir noch abzuarbeiten haben, eine Woche Krankheit, macht ganz schön viel aus, auch noch runterkriegen. Aber in dem Sinne, Aloha.
Alles klar. Aloha, Kalle. Du bleibst schön gesund und ich gebe mir Mühe, es wieder zu werden.
Bis dann, ciao.
Mach's gut. Tschüss.